Ja, im Lauf der Geschichte, da sind schon ziemlich viele, auch berühmte Menschen, auf tragische Weise gestorben. Menschen, die auch Wichtiges und auch Wegweisendes geleistet haben. Und doch ist der Tod von Jesus nochmal eine ganz andere Hausnummer. Warum? In Jesus wurde Gott selber Mensch. Der Sohn Gottes, er ließ den Himmel zurück und zwar freiwillig und lebte unser Leben. Wir haben ja bei vielen Dingen ganz selten die Wahl, oder? Kennt ihr das? Wenn so ein unbestelltes Menü in euer Leben platzt, das wolltet ihr nicht, plötzlich ist es da und man hat keine Wahl. Man muss sich damit auseinandersetzen. Jesus, er hatte die Wahl. Und er hat gewählt, und zwar uns. Jesus hat uns gewählt, trotz allem, was das für ihn bedeutet. Kennt ihr die Redewendung, in der Haut von dem oder der, da möchte ich jetzt nicht stecken? Und stell dir vor, du lebst im Himmel, wo alles perfekt ist. Da gibt es kein Leid, keine Krankheit, keine Naturkatastrophen. Urlaub forever. Würdest du freiwillig diesen Ort verlassen und als Mensch in diese Welt kommen? Ganz ehrlich, ich wahrscheinlich nicht. Wir Christen, wir haben ja diesen festen Glauben und wir wissen, dass wir nach dem Tod in diesem Himmel sein werden und wir freuen uns jetzt schon drauf. Wie kommt man auf die Idee, von da quasi den Weg rückwärts zu machen? Jesus wollte in unsere Haut stecken. Und natürlich hat das Leben hier auf der Erde auch seine schönen Seiten. Auch dass wir jetzt hier zusammen sind, wie schön, oder? Und trotzdem gibt es so viel Herausforderndes und viele Dinge, die alles andere als leicht sind. Manchmal fühlen wir uns einsam oder haben Angst. Immer wieder müssen wir mit Herausforderungen klarkommen, Enttäuschungen wegstecken. Und auch wir Menschen, wir gehen ja nicht immer so nett miteinander um. Wir verletzen einander, wir reden schlecht übereinander, wir streiten uns und das nicht immer konstruktiv. Jesus wusste ganz genau, was ihn erwartet, weil er kennt uns und er kennt unser Herz. Besser, wie wir das selber kennen. Und trotzdem ist er in unsere Haut geschlüpft, hat das Leben eines Menschen gelebt, und zwar bis zum bitteren Ende, bis zu seinem Tod am Kreuz. Ja, es gab eine Zeit, da hatte Jesus keine ruhige Minute mehr. Egal, wo Jesus hingegangen ist, Menschenmassen sind hinter ihm hergepilgert. Alle wollten Jesus sehen. Wollten hören, wie er über den himmlischen Vater spricht, was er über das Reich Gottes zu sagen hat. Kranke wollten geheilt werden, dämonisch belastete Menschen wurden frei. Sogar Tote hat Jesus zurück ins Leben gebracht. Hey, und wie überglücklich mussten die Verwandten und die Freunde gewesen sein, als sie gemerkt haben, sie müssen doch noch nicht Abschied nehmen. Frauen hat er Wertschätzung entgegengebracht und Würde gegeben, die die damalige Gesellschaft ihnen so oft verweigert hat. Sogar Kinder hatten immer einen Platz bei Jesus. Die Menschen haben ihn geliebt. Und trotzdem haben sich am Ende die meisten gegen ihn gewandt, geschrien, kreuzigt ihn. Sie wurden angestachelt von den frommen Führern, denen Jesus ein Dorn im Auge war. Denn er predigte mit Vollmacht, sie nicht. Er handelte mit Vollmacht, sie nicht. Und er stellte ihre Herzenshaltung Gott und den Menschen gegenüber in Frage. Und irgendwann haben sie den Plan gefasst, okay, hey, der muss weg. Der gefährdet unsere Stellung und unsere Position. Ende Gelände. Und sie haben die Leute angestachelt gegen Jesus. Diese Intrige, die da lief, die war erfolgreich. Und so wurde Jesus am Schluss von denen, die ihn am einen Tag noch gefeiert haben, zur Kreuzigung geschrien. Jesus weiß, was es bedeutet, von Menschen enttäuscht zu werden, von Menschen verletzt zu werden, von Menschen hintergangen zu werden, im Stich gelassen zu werden, dann, wenn es drauf ankommt. Er investiert sich in die Menschen und sie wenden sich ab von ihm. Vielleicht kennt ihr das auch. Wir investieren uns manchmal in Menschen und was kommt zurück? Manchmal nicht viel, manchmal genau das Gegenteil. Jesus weiß, was es heißt, wenn Menschen schlecht über dich reden. Er weiß, was es heißt, wenn Menschen dir absichtlich wehtun, wenn Menschen dich mobben, sich auf dich einschießen und sich gegen dich verschwören, ganz ohne Grund. Und er hat all diese Herausforderungen, die auch das menschliche Miteinander hier so mit sich bringt, er hat das durchlebt. Wahrscheinlich noch viel extremer, als wir das jemals werden. Aber der Unterschied ist, dass Jesus anders damit umgegangen ist. Wir haben es gerade gehört, was das Anspiel uns berichtet hat. Wie ist Jesus damit umgegangen? Jesus wurde von einem seiner engsten Freunde und Schüler verraten. Judas. Wofür? Für ein bisschen Geld. Das muss man sich mal vorstellen. Und Jesus hat es gewusst. Wie ist er damit umgegangen? Er hat sich trotzdem bis zum Schluss in den Judas investiert. Er hat auch den Judas an die Hand genommen. Er hat auch den Judas gelehrt. Er hat auch sich in den Judas investiert, dass sein Glauben wächst. Er hat Zeit mit ihm verbracht. Er hat ihm alles gegeben, was die anderen Jünger auch bekommen haben. Hätten du und ich genauso gehandelt, wenn wir das gewusst hätten? Ich weiß es nicht. Als dann der Trupp anrückte, der Jesus gefangen genommen hat, da hat Petrus ihn verteidigen und beschützen wollen und hat einen dieser Männer, der hieß Malchus, am Ohr schwer verletzt. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich weiß nicht, aber vielleicht wäre mir so kurz der Gedanke gekommen, ha, Malchus, du wirst noch an mich denken. Du vergisst mich so schnell nicht. Was macht Jesus? Er heilt das Ohr von diesem Mann. Als Jesus gefangen genommen wurde und verhört wurde, was macht Petrus, der ihn gerade noch so verteidigt hat? Er streitet dreimal ab, dass er Jesus überhaupt kennt. Jesus? Keine Ahnung, wen du meinst. Jesus, Jesus. Klingelt nichts bei mir? Jesus? Hey, nee, ich schwör dir, ich kenne den nicht. Das war Petrus' Reaktion. Wie ging Jesus damit um? War er enttäuscht von Petrus, verletzt, beleidigt? Ah, ich wäre es vielleicht gewesen. Jesus hält trotz allem an Petrus fest. Jesus vergibt Petrus und er bestätigt später nach seiner Auferstehung sogar die Berufung von Petrus. Du bist der Fels und darauf baue ich meine Gemeinde. Er bestätigt es trotz allem. Und wir haben es gehört, als Jesus dann am Kreuz hing und Schmerzen hatte und sicherlich Besseres zu tun hatte, wie sich um andere Leute zu kümmern. Ich meine, ich wäre mit mir beschäftigt gewesen, das war ein Foltertod. Kümmert Jesus sich noch darum, dass seine Mutter versorgt ist, weil er konnte ihr nichts hinterlassen, kein Hab, kein Gut. Und so bringt er sie mit Johannes zusammen, den Jünger, den er so sehr liebte. Und ich glaube, es war auch ein bisschen für Johannes. Johannes eine Aufgabe erstmal zu geben, ne, die ihn auch ein bisschen beschäftigt hat, weil Johannes war der Jünger, auch der Jesus ganz besonders geliebt hat und der Tod von Jesus war besonders hart für Johannes. Menschen haben Jesus so viel angetan, auf allen möglichen Ebenen. Und was macht Jesus? Er ist nicht beleidigt, er schwört keine Rache, er zahlt nicht gleich mit gleichem Heim. Der Hauptmann hat es gesagt, Jesus vergibt und er bittet noch den himmlischen Vater, ihnen auch zu vergeben. Wie irre ist das? Er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er hat recht gehabt, ich glaube, sie wussten schlicht und ergreifend nicht, was sie da tun. Was Jesus gemacht hat, war, er hat diesen Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes aus wie du mir, so ich dir, Jesus hat es unterbrochen. Er hat einfach nicht mitgemacht bei diesem Spiel, das wir so oft spielen miteinander und es uns allen so sehr wehtut. Er reagiert so, wie es in dieser Welt nicht normal ist. Der Titel meiner Predigt war ursprünglich Jesus, einfach nicht normal. Aber ich wollte nicht, dass es jemand in den falschen Hals kriegt bis zu diesem Punkt, deswegen habe ich es da nicht hingeschrieben. Aber es ist wahr, oder? Jesus, er war nicht normal. Seine Reaktion war nicht normal. Das, was für uns normal ist, was wir für uns immer wieder im Alltag rechtfertigen. Und wir haben alle unsere Gründe, wenn wir sauer sind, wenn wir verletzt sind, wenn wir uns vielleicht rächen, wenn wir schlecht über Menschen reden. Wir haben ja unsere Gründe. Jesus hatte diese Gründe auch. Aber er hat anders reagiert. Er hat einfach nicht mitgemacht bei diesem Teufelskreis. Und das Verhalten von Jesus auf dem Weg zu seinem Tod und auch am Kreuz, das ist so ein Statement für Liebe, die nicht abhängig ist vom anderen. Diese Liebe war allein in Jesus begründet und nicht abhängig von den Menschen. Römer 5 ab Vers 6 beschreibt es so: Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Selbst für einen guten Menschen würde kaum jemand sterben. Am ehesten noch für einen herausragenden Menschen. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Jesus starb für Menschen, die ihn so behandelt haben und die ihm so den Rücken gekehrt haben. Es war Liebe ohne Gegenliebe. Das ist unser Gott. Das ist seine Liebe. Seine Liebe zu uns, sie ist nicht abhängig von uns. Gott sei Dank. Sie ist allein begründet in ihm. Er liebt uns einfach. Punkt. Und wir können uns diese Liebe nicht verdienen, aber wir können sie auch nicht verlieren. Ich finde das so gut zu wissen. Aber wir dürfen sie wertschätzen, wenn wir sie erkennen. Und wir dürfen ihm unsere Liebe zurückschenken. Und von den Menschen, die ihm vielleicht noch den Rücken kehren, zu Menschen werden, die sich ihm zuwenden. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn wir einander mit der Liebe Gottes lieben würden? Wie würde diese Welt wohl aussehen, wenn Gott uns mit dieser Liebe füllen dürfte, die allein in ihm begründet ist? Die bedingungslos ist für Menschen. Was, wenn die Liebe, mit der ich meinen Nachbarn, meinen Ehepartner, meine Kinder, meinen Chef nicht mit meiner eigenen Liebe lieben müsste, die mal da, mal nicht da ist, sondern mit der Liebe, die Jesus mir für sie schenkt, mit dieser bedingungslosen Liebe, die nicht am Verhalten des anderen angeknüpft ist. Wie würde diese Welt wohl aussehen, wenn wir uns alle mit dieser Liebe beschenken lassen würden für den anderen? Diese Welt wäre definitiv nicht nur ein besserer Ort, es wäre der Himmel auf Erden. Es wäre diesem Ort so ähnlich, den Jesus verlassen hat. Das Kreuz ist ein Statement für diese bedingungslose Liebe in Jesus. Und sie ist ein Statement für seine Vergebung. Jesus hat uns vorgelebt, dass Vergebung möglich ist. Jesus hat uns vorgelebt, dass Vergebung eine Entscheidung ist und kein Gefühl, das der andere uns gibt. Seine Vergebung ist nicht abhängig davon, ob wir uns das verdienen. Sie ist seine Entscheidung. Und Jesus, er war traurig, er war voller Angst, auch vor seiner Kreuzigung. Und trotzdem hat er uns vorgelebt, dass man diesen Teufelskreis aus Hass, Vergeltung, Wut, Rache, Verletzung durchbrechen kann, auch indem man vergibt. Jesus hat diesen Menschen vergeben, die ihm das angetan haben. Und das war für diesen Hauptmann so ein starkes Zeugnis, dass er an diesem Verhalten gemerkt hat, das ist nicht normal. Das ist kein normaler Mensch. Diese Stärke zu vergeben, trotz allem, die ist göttlich. Und es ist tatsächlich so, oder? Dass es nicht in uns ist, dem anderen auf diese Weise immer zu vergeben. Ich glaube, manchmal gelingt uns das besser, manchmal nicht so gut. Aber die gute Botschaft ist, dass die Kraft, dass wir anderen vergeben, auch von Jesus kommt. Diese Liebe für den anderen und die Vergebung für den anderen, es ist was, wo Jesus uns die Kraft dazu geben kann. Er kann uns bevollmächtigen, dass uns das gelingt, in diesen Punkten zu sein wie er, nämlich zu sagen, ich mach da nicht mit. Ich durchbreche diesen Teufelskreis aus, wie du mir, so ich dir. In Kolosser 2, Vers 14, da heißt es, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Jesus hat unsere Schuld vergeben. Jesus hat für unsere Schuld gezahlt am Kreuz. Die Strafe lag auf ihm und er kann uns vergeben. Und dann lesen wir in Epheser 4 ab Vers 31. Ich füge mal was an, ne? So, und jetzt seid ihr dran, Klammer zu. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlen zueinander und vergebt euch gegenseitig, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir können anderen vergeben, weil Jesus vorher uns vergeben hat. Da ist Kraft für uns drin. Und ich sag mir das immer wieder, Moni, du hast dir diese Vergebung nicht verdient. Du bist abhängig von der Gnade Gottes. Vielleicht hat der andere sich meine Vergebung auch nicht verdient. Und doch sind wir doch irgendwie alle abhängig von der Gnade des anderen, dass der andere uns vergibt, dass der andere es uns nicht ewig nachträgt. Das, was wir mit Gott erlebt haben, das dürfen wir weitergeben. Kolosser 3, Vers 13 heißt, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Da steht ganz eindeutig, ja, vielleicht hast du dem anderen gerade etwas vorzuwerfen. Vielleicht auch zu Recht. Vielleicht bist du im Recht. Und trotzdem, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr einander vergeben. Und immer wenn ich sowas lese, finde ich das mega herausfordernd. Weil wenn ich jemandem etwas vorzuwerfen habe, dann habe ich einen Grund. Und dann höre ich die Stimme des Heiligen Geistes, wie er sagt, und Gott hat dir Dinge vorzuwerfen. Er hat einen Grund, aber er vergibt dir und er ist gnädig. Und ich glaube, dass das unsere Kraft ist, als Christen anderen auch zu vergeben. Und auch da, wo wir schuldig am anderen geworden sind und wir das erkennen, oder wo der Heilige Geist uns zeigt. Auch da bekommen wir Kraft von unserem Herrn, um Vergebung zu bitten und Dinge in Ordnung zu bringen, da wo der andere uns etwas vorzuwerfen hat. Ich glaube, wir haben so in den Vorbereitungstreffen zu dem Abend so ganz stark gemerkt, dass das Thema Vergebung zu dieser Splitter aus dem Kreuz ist, den der Herr heute Abend groß machen möchte in unserer Mitte. Das Leiden und das Sterben Jesu hat noch viele andere Aspekte, aber wir haben gespürt, das ist so dran. Und da möchte Gott neu was in uns freisetzen, uns rausholen aus diesem Teufelskreis von wie du mir, so ich dir, von verletzten Beziehungen, von kaputten Beziehungen. Aber wisst ihr, die Kraft ist nicht in uns dazu. Und es bedeutet nicht, strengt euch noch mehr an, sondern kommt dem Herrn noch näher. Ich glaube, da, wo wir nah an Jesus sind und wo wir uns das bewusst machen, was für ein Geschenk wir bekommen haben durch die Vergebung von Jesus, da wird die Kraft freigesetzt, dem anderen zu vergeben. Und da bekommen wir auch den Mut, auf andere zuzugehen und um Entschuldigung zu bitten für die Dinge, die sie uns vorzuwerfen haben. Und da bekommen wir vielleicht auch neu die Kraft, zum Herrn zu gehen und zu sagen, Herr, da habe ich eine Schuld und ich möchte sie vor dir bekennen und aus dieser Gnade deiner Vergebung leben. Früher stand auf meinem Schulmäppchen, da hatte ich so einen Aufkleber, vielleicht kennt den der ein oder andere noch, da stand drauf, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Hier herrscht auch Krieg. Mensch gegen Mensch. Und der Feind freut sich und lacht sich ins Fäustchen, wenn wir im Krieg miteinander sind. Was würde passieren, wenn wir einfach nicht mitmachen, wenn wir aussteigen? Und ich glaube, dass der Herr uns heute neu dazu befähigen möchte und dass wir heute neu mit ihm darüber ins Gespräch kommen dürfen. Weil genauso wie das für diesen Hauptmann so ein Riesenzeugnis war, wie Jesus sich verhalten hat, kann er in uns und seine Kraft in uns uns dazu befähigen, uns auch so zu verhalten. Und es ist ein Zeugnis für die Leute in unserem Umfeld. Und wenn wir anfangen zu vergeben und wenn wir anfangen, uns zu entschuldigen und wenn wir anfangen, da hineinzukommen, dann verändern sich unsere Beziehungen, dann verändert sich unser Leben, dann verändert sich unser Herz. Und Menschen können an uns sehen, nicht nur an unseren Worten, sie sehen es an unseren Taten. Und an dieser Kraft in uns, die nicht von uns kommt, die nicht von dieser Welt ist. Sie sehen daran, wer unser Gott ist. Und es ist so genial, ein Zeugnis für die Menschen zu sein, indem wir diesen Teufelskreis durchbrechen. Und wir sind ja heute in einem interaktiven Gottesdienst. Und ihr ahnt es vielleicht schon, dass auch das Thema ist, unsere Stationen. Und wir haben 4 Stationen aufgebaut, wo wir uns einfach mal mit dem Thema Vergebung auseinandersetzen können. Und da ist uns ganz wichtig, wir haben das im Team vorbereitet, alles kann, nichts muss. Eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Vielleicht gibt es eine Station, wo du sagst, ist mir too much heute oder ich weiß nicht so genau. Ich mache mal ein Foto von dem, was, und ich nehme es mal nochmal mit nach Hause. Du entscheidest. Aber wir möchten euch ermutigen, euch darauf einzulassen und zuzulassen, dass die Kraft des Herrn Dinge in uns in Gang bringt. Amen. So unsere erste Station, also wir machen die nachher, wir können die ganz durcheinander machen. Die erste Station, die ich euch vorstellen möchte, ist das Abendmahl. Das seht ihr hier an diesem Tisch. Und da steht Traubensaft, das ist kein Wein, Traubensaft und Brot. Und der Traubensaft steht für das Blut Jesu, das er vergossen hat für uns bei seinem Tod, zur Vergebung unserer Schuld. Und das Brot steht für seinen Körper, den er hingegeben hat, den er geopfert hat, damit wir leben können, eine versöhnte Beziehung mit Gott haben können, weil nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Wir dürfen das Abendmahl heute nehmen, wirklich mit diesem dankbaren Herzen, was Jesus für uns getan hat. Und wir wissen jetzt, wie hart es für ihn war, oder? Nur weil er vergeben hat und nur weil diese Worte über seine Lippen kamen, heißt es nicht, dass es einfach für ihn war. Es war ein schmerzhafter Weg. Der Hans-Martin hat uns eine Dornenkrone mitgebracht. So original, israelisch. Das hier, wenn es frisch ist, ist es wohl biegsam, haben sie Jesus auf den Kopf gesetzt. Geht's nicht ins Detail, wir haben auch Kinder im Raum. Das tut richtig weh. Und wir haben es vorher gehört im Anspiel, wie er gefoltert wurde, angespuckt, geschlagen. Allein die Kreuzigung an sich ist ein Foltertod. Es war nicht leicht für ihn. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, dass er es durchgezogen hat bis zum Schluss. Und jeder, der Jesus als persönlichen Retter angenommen hat, Der sagt, ich nehme das an, dass Jesus meinen Schuldschein ans Kreuz genagelt hat und dass meine Schuld weg ist. Der ist auch eingeladen, das Abendmahl zu nehmen. Wir haben draußen eine Station. Nein, falsch. Wir haben hier vorne das Kreuz, wo symbolisch dafür steht, dass wir unsere Schuld zu Jesus bringen dürfen. Und vielleicht ist jetzt was in dir, wo du sagst, ja, da brauche ich Vergebung. Und du darfst es zu Jesus bringen und er vergibt. Wenn wir Jesus unsere Schuld bringen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns. Wir haben einfach gedacht, wir machen das symbolisch. Der Hans-Martin und der Wolfgang, hilfst du ihm? Die verteilen jetzt so Brombeerdonnenstücke. Man kann das wirklich auch symbolisch für diese Dornenkrone nehmen. Das soll für diese Schuld stehen, die uns piekst, die uns quält, die uns plagt und die wir ans Kreuz bringen dürfen. Da steht ein Eimer, da dürft ihr es einfach reinwerfen, dürft euer Gebet sprechen, das eurem Herrn bringen. Und richtig symbolisch loswerden und ihr dürft wissen, der Herr vergibt. Piekst euch nicht und piekst niemand anderen, okay? Ihr macht es gut. Dann haben wir draußen eine Station aufgebaut, da machen wir gleich die Türen auf, wo wir reflektieren können für uns. Okay, ich habe jetzt bei Jesus um Vergebung gebeten. Aber vielleicht gibt es auch einen Menschen, den ich um Vergebung beten sollte. Und dann dürft ihr dort einfach ins Gebet gehen und es für euch reflektieren. Wir haben noch eine letzte Station, das ist die ganze Station da hinten, wo ihr mit dem Herrn ins Gespräch kommen könnt, darüber, wem ihr vergeben solltet. Bei welchen Personen ihr es machen solltet wie Jesus und sagen, ich vergebe dieser Person. Wir wollen uns dafür einfach Zeit nehmen, diese Stationen in Ruhe zu machen. Ihr dürft alle machen, ihr müsst nicht alle machen, ihr dürft sie durcheinander machen, auch ein bisschen gucken vielleicht, wo gerade Platz ist. Und wenn diese Zeit dann um ist, dann treffen wir uns hier wieder und das Zeichen dafür wird sein, dass der Lobpreis wieder beginnt, okay? Ich möchte jetzt noch kurz ein Gebet sprechen und dann lasst uns ausschwärmen und aktiv werden. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass du jemand bist, der uns immer wieder motiviert, Glaubensschritte zu gehen. Und gerade um das Thema Glauben und Vergebung rundherum, das ist so umkämpft. Und wie oft sind wir gefangen in unserer Schuld? Wie oft sind Menschen bei uns gefangen in ihrer Schuld? Herr, wir wollen das heute loslassen und da durchbrechen und in eine neue Freiheit hineinkommen. Und ich danke dir, dass du jetzt mit jedem Einzelnen bist, dass du sprichst, dass du die nötige Kraft gibst für die nötigen Schritte und dass dein Geist jetzt hier ist und uns befähigt zu tun, was in deinen Augen gut und richtig ist. Danke, Jesus, dass wir an deiner Hand diese Schritte gehen dürfen und dass das wirkliche und echte Freiheit für uns bringt. Danke, dass das heute Lebensveränderung bewirkt in unserem Leben. Und danke, Jesus, dass du uns das vorgelebt hast und durch das Kreuz für uns diesen Weg freigebrochen hast in die Vergebung hinein, in diese Beziehung zu dir. Danke, dass du jetzt hier bist. Amen.